Ja, unsere Evelyn hat letzten Sonntag nach dem Gottesdienst ihr Leben mit Jesus festgemacht. Und das hatte auch zu tun mit dem Samstag davor, wo wir dieses Seminar hatten. Und da fühlte sie sich gerufen vom Heiligen Geist, war noch ein bisschen schüchtern, aber am Sonntag hat sie gesagt, jetzt muss das passieren. Preis dem Herrn. Und das waren zwei in der letzten Woche. Da ist ja auch noch die Ute, die heute auch nicht da ist, diese Kleine mit den roten Haaren, die schon ein paar Mal hier war, hat sich letzten Donnerstag nach der Bibelstunde bekehrt und ist jetzt noch mal in die Türkei geflogen, um ihre Wohnung da aufzugeben, ihre Zweitwohnung. Und gesagt, ich gehöre da nicht mehr hin, ich gehöre hierher. Und sie wird sich auch unserer Gemeinde weiterhin anschließen und sie besucht auch regelmäßig die Bibelstunde. Also es passiert schon einiges, auch wenn man es nicht immer so sieht. Herr Jesus, und dafür wollen wir Danke sagen. Du bist immer noch derselbe und du rufst Menschen. Und du schaffst es auch, dass Menschen sich auf dich einlassen. Und dafür wollen wir Danke sagen. Danke für Evelyn und für Ute. Danke dafür, dass du heute Morgen in unserer Mitte bist, dass wir dich hören dürfen, dass wir miteinander beten dürfen, dass wir singen dürfen. Vielleicht auch noch ein Zeugnis hören nachher. Ja, wir wollen diesen Gottesdienst wirklich in deine heiligen Hände legen und dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist und dass du bei denen bist, die heute unterwegs sind, bei denen, die vielleicht krank sind, sich noch nicht gemeldet haben und natürlich auch wieder bei denen, die gar nicht mehr kommen können aus gesundheitlichen Gründen, dass du bei jedem Einzelnen bist, sie segnest, sie aufrichtest, auch deine kranken Hände, deine Hände auf ihre Krankheiten legst. Danke, dass wir an sie denken dürfen, dass wir dich bitten dürfen und glauben, dass du ein Gott bist, der Gebet erhört. Amen. Amen. Ja, ihr merkt das schon, der christliche Glaube ist immer wieder eine Herausforderung. Es sind immer auch so in der Gemeinde Einflüsse unterwegs, die hält man nicht für möglich. Die sind 900 Kilometer weit weg. Und trotzdem passieren da irgendwelche Dinge. Aber der christliche Glaube ist für jeden von uns täglich eine echte Herausforderung. Damit bin ich beim Thema. Es fordert mich natürlich auch raus, wenn ich solche Gespräche führen muss. Aber unsere Gemeinde muss wachsen. Denn irgendwann komme ich mit dem Rollstuhl wieder, wenn hier. Aber ich habe heute Morgen gelesen, da ist gerade die neue Zeitung gekommen, die liegt draußen, die Pro, dass es in Deutschland keine Pastoren gibt. Von 10.000 Pastoren, die vor ein paar Jahren Theologie studiert haben, gibt es zurzeit nur 2.000, die studieren, evangelische Theologie studieren. Und in der katholischen Kirche sind es momentan nur 100 bei 10.000 Gemeinden, die momentan Theologie studieren, steht in dieser Zeitung. Habe ich vorhin vom Gottesdienst hier noch in der Zeitung gelesen. Und bei den Freikirchen sieht es nicht besser aus. Wir haben das im Nordwestbund gehört. Der Mülheimer Verband findet keine Pastoren. Es sind immer weniger. Und die da sind, das sieht man an mir, die werden immer älter. Aber es hilft ja nichts. Solange uns Gott aus dem Gebet lässt, solange müssen wir ihm dienen. Und wenn wir nicht mehr rauskommen, müssen wir ihm immer noch dienen, nämlich durch Gebet. Ja, aber ich fange mal so an. Bist du klug? Ist jemand klug von euch? Ach, ihr seid alle klug. Weltweit über Durchschnitt? Bist du einflussreich? Hast du Macht? Oder kommst du vielleicht aus einer angesehenen Familie? Wenn das auf euch zutrifft, dann ist dieser Text, den ich jetzt lese, aus 1. Korinther 1, Vers 26 bis 31, eine echte Herausforderung. Denn da heißt es, schaut euch selbst an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott denn da berufen? Es gibt ja nicht viele unter euch, die nach menschlichen Maßstäben klug und einflussreich sind oder aus einer angesehenen Familie stammen. Bibelwort, 1. Korinther 1, Abvers 26. Gott hat sich vielmehr in der Welt die Einfältigen und Machtlosen ausgesucht, um die Klugen und Demütigen und Mächtigen zu demütigen. Er hat sich die Geringen und Verachteten ausgesucht, die nichts gelten, denn er wollte die zu nichts machen, die in der Welt etwas sind. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Euch aber hat Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Mit ihm hat er uns alles geschenkt. Erst unsere Weisheit, die wahre Weisheit, die von Gott kommt. Durch ihn können wir vor Gott als gerecht bestehen. Durch ihn hat Gott uns zu seinem heiligen Volk gemacht und von unserer Schuld befreit. Es sollte so kommen, wie es in den heiligen Schriften steht. Wer sich etwas mit etwas rühmen will, soll sich mit dem rühmen, was der Herr getan hat. Ein tolles Wort. Vielleicht an uns, die wir uns manchmal klein und machtlos fühlen. Ja, Korinth, das war ja eine junge, aufstrebende und widersprüchliche Stadt mit Villenvierteln von reichen Geschäftsleuten und eine für die damalige Zeit typische Hafenstadt mit dem entsprechenden Milieu. Ein buntes Völkergemisch mit vielen entwurzelten und gestrauchelten Personen. Die Lasterhaftigkeit und sexuelle Freizügigkeit der Stadt war sprichwörtlich und zur Gemeinde gehörten überwiegend Menschen aus diesen Kreisen. Hafenarbeiter, Prostituierte, Kleinkriminelle, Sklaven und einfache Händler. Sind das jetzt die besseren Menschen, die von Gott bevorzugt werden? Müssen wir jetzt erstmal alle so werden? Lasterhaft, kriminell, dumm und so weiter? Damit Gott sich uns gnädig erweist und erwählt? Oder will Paulus etwas sagen, dass Glaube und Denken nicht zusammenpassen? Nach dem Motto, wer glaubt, denkt nicht und wer denkt, kann nicht glauben. Immer noch sagen Menschen, ich denke naturwissenschaftlich, deshalb kann ich nicht glauben. Die sollten vielleicht mal einen Besuch bei Werner Gipp machen. Ein Wissenschaftler, der heute als Rentner Evangelist ist. Immer mehr Menschen sagen noch, ich denke naturwissenschaftlich. Ist das so oder darf ein Christ nicht erfolgreich sein oder Macht haben? Oder hat Gott eine Freude daran, uns klein und erniedrigt zu sehen, damit er uns dann von oben herab seine Barmherzigkeit zeigen kann? Wie denken wir eigentlich über Gott? Manchmal neigen wir zu einer falschen Demut, die uns schnell scheinheilig erscheinen lässt nach dem Motto, bevor Gott uns erniedrigt, erniedrigen wir uns selbst und zeigen das auch vor anderen Menschen. Nein, darum geht es Paulus nicht. Auch Paulus gehörte zu den Klugen und Einflussreichen und in anderen Städten gehörten Reiche, Einflussreiche, Mächtige und so weiter zu den Gemeinden. Aber Paulus macht deutlich, alles was wir haben und können, was in der Welt etwas zählt und uns Ansehen und hohe Position bringen kann, das zählt vor Gott gar nichts. Vor Gott sind die, die klug sind, nicht mehr als die, die dumm sind. Und umgekehrt, die hohe Position bekleiden, sind nicht mehr als die, die ganz unten stehen und umgekehrt, die eine hohe Abstammung haben, nicht mehr als die, die ihre Eltern gar nicht kennen, die viel Einfluss und Macht haben, nicht mehr als die, die gar nichts haben und so weiter. Gott holt uns erstmal runter, und zwar alle, auf unser nacktes Dasein. Nichts zählt vor Gott, bis dessen wir uns rühmen könnten. Das ist vielleicht schwer zu akzeptieren, denn wir sind es gewohnt, dass wir was herzeigen können und müssen. Mit dem, was wir sind und haben, wollen wir Wichtiges leisten, können wir unsere Umgebung beeinflussen und haben natürlich auch Erfolge. In der Welt, im täglichen Leben geht es ja auch darum. Aber Gott schiebt das erstmal alles beiseite. Er schaut uns direkt an als einfache Menschen ohne alle Fassaden. Das ist die erste Zumutung und Herausforderung dieses Textes heute Morgen. Sind wir bereit, uns von Gott auf unser nacktes Dasein herunterholen zu lassen und anzuerkennen, dass wir vor Gott nicht mehr aber auch nicht weniger sind als alle anderen Menschen. Bei Gott zählt nicht das, was wir vorweisen können. Bildung, Erfolg, materieller Besitz, christliche Demut und Frömmigkeit, sondern was wir uns von Jesus schenken lassen. Vergebung und ein Leben als Kind Gottes. Das ist, was zählt. Bei Vergebung geht es nicht um ein paar kleine oder größere moralische Vergehen, sondern die Vergebung Gottes annehmen heißt, ich lasse meine Fassaden beiseite, ich höre auf, alles besser wissen zu wollen als Gott, ich höre auf, Gott, der Welt und mir selbst etwas vorzumachen und beweisen zu wollen, wie gut und wertvoll ich bin. Ich weiß, Gott liebt mich als sein Kind. Ich darf als sein Kind leben. Das ist für mich das Wichtigste im Leben und für die Ewigkeit natürlich. Kind Gottes zu sein, ist das Höchste, was ich als Mensch erreichen kann. Das ist das Großartige, was Jesus für uns getan hat. Und nun will ich auf ihn hören und von Jesus lernen, wie mein Leben gelingen kann, wie ich sinnvoll und erfüllt leben kann. Ich vertraue darauf, dass er es in seiner Weisheit besser weiß als ich, in meiner Weisheit. Gott zeigt uns in Jesus den Weg zu einem gelingenden Leben. Das ist die Weisheit Gottes. Gibt es nicht unzählige Beispiele aus der Geschichte und der Gegenwart, wo wir Menschen mit unserer Macht, unserem Einfluss, unserer Klugheit den Wagen des Lebens oder der Gesellschaft in eine Sackgasse gesteuert worden haben, selbst auch in den Kirchen und Gemeinden. Gott zeigt uns in Jesus einen besseren Weg. Was er uns in Jesus schenkt und zeigt, ist besser als das, was wir können und bringt uns erfülltes Leben. Das ist die zweite Zumutung und Herausforderung für uns. Die Anfrage an uns ist, sind wir bereit, uns von Gott einfach beschenken zu lassen und zu erkennen, dass wir darauf angewiesen sind, wieder zu lernen, Schüler Jesu zu werden, auf seine Weisheit zu hören. Was sollen wir nun aber tun mit unserem Glauben und Fähigkeiten, mit unserer Macht, unserer Klugheit, unserem Einfluss, vielleicht sogar unserem Reichtum, Frömmigkeit und so weiter? Die Antwort ist kurz. Und sie lautet, wir sollen sie heiligen lassen, indem wir sie an Gott zurückgeben und uns selbst in seinen Dienst stellen. Wir sollen die Hoheit über unser Leben abgeben und nicht mehr eigenmächtig nach eigenen Plänen und Gedanken entscheiden, sondern Gott fragen, was soll ich tun in meinem Beruf, in der Politik, in der Familie oder in welchen Bereichen auch immer. Was wir tun sollen, ist Gott darum bitten, dass er all das gebraucht, in dieser Welt etwas Gutes und Segensreiches zu bewirken, etwas mehr Freude, Gerechtigkeit, Friede, Liebe, Hoffnung und so weiter in diese Welt zu bringen, in dieser Welt ein bisschen Paradies zu schaffen, Gott zu den Menschen und Menschen zu Gott bringen. Klugheit, Macht, Reichtum, Ansehen, Einfluss, Karriere und so weiter sind in den Augen der Welt ganz wichtig, aber sie sind eben auch gefährlich. Sie können uns eitel und hochmütig machen und damit nicht nur die Beziehung zu Gott oder zu anderen Menschen zerstören, sondern auch unsere eigene Persönlichkeit pervertieren. Aber wenn wir von Gott reich beschenkt sind und als seine Kinder leben dürfen, dann brauchen wir das alles nicht mehr für uns, sondern können uns in den Dienst Gottes stellen und zum Segen für uns selbst und für andere Menschen werden. So ist unser Abschnitt ein Hinweis auf die große christliche Freiheit, frei sein von allen äußeren Dingen, die in der Welt so wichtig sind, frei sein zu lieben und sein Leben in den Dienst Gottes zu stellen. Bist du weise? Wo suchst du die Weisheit für ein gelingendes und sinnvolles Leben? Wir müssen wirklich Weisheit bekommen. Weisheit von Gott. Und ich lese dazu aus dem 1. Korintherbrief im 2. Kapitel ab Vers 1. Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes verborgenen Plan zur Rettung der Menschen verkündete, habe ich euch doch nicht mit tiefsinniger Weisheit und geschliffener Rede uns zu beeindrucken versucht. Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu kennen als Jesus Christus. Und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch Tiefsinn und Überredungskunst, sondern weil Gottes Geist sich darin mächtig erwies. Euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes. Auch wir verkünden tiefsinnige Weisheit für alle, die dafür reif sind. Aber das ist nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber, die zum Untergang bestimmt sind. Vielmehr verkünden wir Gottes geheimnisvolle Weisheit, die bis jetzt verborgen war. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er den Plan gefasst, uns an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben. Aber keiner von den Machthabern dieser Welt konnte Gottes weisheitsvollen Plan durchschauen. Sonst hätten sie den Herrn, der die Herrlichkeit Gottes teilt, nicht ans Kreuz gebracht. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten Gottes. Bist du weise? Als wir damals in der Schule über das Thema Weisheit in der Bibel sprachen, vor vielen Jahren, meinten einige Schüler, Weisheit hat was mit dem Alter zu tun. Mit dem Alter wird man weise. Das ist natürlich für alle, die etwas älter sind, sehr schmeichelhaft. Graue Haare wirken ja auch irgendwie weise, aber machen sie auch weise? Ich erinnere mich an ein chinesisches Sprichwort, das lautet, ein greises Haupt soll man nicht schelten. Die mit dem greisen Häuptern, das sind die mit den weißen Haaren. Ja, man kann im Alter zumindest so tun, als ob, und den Anschein von Weisheit erwecken. Und natürlich kann man im Alter auch weiser werden, wenn man aus den Erfahrungen lernt. Keine Frage. Aber ich musste als Schüler enttäuschen. Mit dem Alter kommt nicht automatisch die Weisheit. Manchmal kommt mit dem Alter auch Starrsinn, närrisch, eitel und komisch sein. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass sich im Alter Eigenschaften verstärken, die man schon immer hatte. Aber was ist Weisheit? Weisheit hat nichts mit Intelligenz oder Bildung zu tun. Viele Gebildete sind nicht weise und umgekehrt können Ungebildete sehr weise sein. Wir hatten in Göppingen vor vielen Jahren, als ich Student war, eine Teestube eröffnet und hatten einen jungen Mann dabei, der hat bei einer Versicherung eine Lehre angefangen. Wenn der am Samstagabend das Wort Gottes ausgelegt hat, sind wir in Staunen gekommen und haben uns gefragt, wo hat dieser junge Mann diese Weisheit her? Das ist ja fassungslos. Aber der konnte das Wort Gottes auslegen, da habe ich als Student gestaunt. Das gibt es. Es gibt viele interessante philosophische und religiöse Konzepte zur Gestaltung des Lebens. Angefangen bei den alten Griechen mit der Stoa, Platon, Aristoteles, deren Gedanken bis unsere Zeit hineinwirken, oder religiöse Konzepte, zum Beispiel buddhistische Tradition oder die Gnosis, die ihre aktuelle Fortsetzung in der Esoterik hat. Manche Konzepte beziehen sich mehr auf das individuelle Leben, andere mehr auf das gesellschaftliche Zusammenleben. Wir könnten uns nun im Gottesdienst und anderen Gemeindeveranstaltungen mit verschiedenen religiösen und philosophischen Konzepten beschäftigen und daraus für uns neue Weisheit, ein neues Konzept zur richtigen Gestaltung unseres Lebens entwickeln, Das wäre ja heute sehr modern. Gibt es auch in unserer Umgebung hier. Gerade unsere Zeit ist davon geprägt, dass jeder von sich und von allem etwas nimmt und sich dann seine Patchwork-Religion, Philosophie, Weisheit zusammenbaut. Es wäre sicherlich auch sehr interessant. Wir hätten viel Gesprächsstoff und so wird es in der Kirche auch sehr häufig praktiziert. Aber nun kommt Paulus und sagt, genau das tue ich nicht. Ich habe was Besseres. Denn erstens ist die menschliche Weisheit gescheitert. Sie hat keinen wirklichen Frieden und gelingendes Leben gebracht. Sie hat Gott und Gottes Willen nicht erkannt. Der negative Höhepunkt ist, dass sie Christus nicht erkannt hat, sondern sie haben ihn gekreuzigt, abgelehnt, hinausgeworfen. Sie hält die Botschaft von Christus vom Kreuz, den einfachen Glauben, dann für nicht ausreichend. In Berlin hat man das im Religionsunterricht abgeschafft. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wir haben gesagt, zu blutrünstig. Das können wir den Kindern nicht antun. Das ist Hochmut. Das meint, es ginge auch ohne Gott. Dieses Scheitern, so Paulus, zeigt die Verlorenheit der Menschen. Denn wenn schon das Hohe und Edle des Menschen nichts nützt, wie viel weniger dann alles andere. Zweitens geht es nicht darum, euch mit meiner Klugheit oder Fähigkeiten zu beeindrucken. Paulus hätte das gekonnt, denn er war ein sehr gebildeter und kluger Mensch. Er war Schüler des damals berühmtesten jüdischen Theologen und der hieß Gamaliel. Schüler war man nicht nur in einem Hörsaal, sondern in einer persönlichen Lebensgemeinschaft. Er war nicht nur gelehrt, sondern auch klug, denn er hatte den christlichen Glauben in die griechische und römische Welt übertragen. Seine Ausführungen in den Briefen sind hochphilosophisch, prägnant und scharfsinnig. Er hätte beeindrucken können durch sein Wissen, seine Redekunst, durch seinen Scharfsinn, seine Weisheit und so weiter. Aber was hätte das gebracht? Paulus sagt, ihr wäret dann von mir beeindruckt gewesen. Aber was nützt euch das? Euer Glaube hätte dann keinen festen Grund, sondern wäre von einem Menschen abhängig. Nein, sagt Paulus, ich möchte euch einzig und allein auf Jesus hinweisen. Nicht, weil er unter vielen anderen keine weise und herausragende Persönlichkeit war, sondern weil in Christus die alles überragende Weisheit Gottes zu uns gekommen ist. Keine menschliche Weisheit, sondern Gottes Weisheit. Wie Johannes in den ersten Versen seines Evangeliums schreibt, im Anfang war das Wort. Der Logos im Griechischen, die Weisheit Gottes. Damit hat Gott die Welt erschaffen und in diesem Logos ist Jesus Mensch geworden. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr beeindruckt und begeistert werdet von der Weisheit Gottes, von Jesus Christus, damit euer Glaube einen festen und ewigen Grund hat. Vielleicht kennt ihr das Bild von Lukas Cranach über Martin Luther. Das Bild zeigt Luther auf der Kanzel, wie er die Gemeinde von sich weg auf Christus hinweist, den gekreuzigten Christus. Luther hätte mit seiner Bildung und mit allem, was er erreicht hatte, auch Grund gehabt, auf sich hinzuweisen, aber das war nie sein Anliegen. Denn er wusste auch um seine Unvollkommenheit. Aber in Christus sah er die vollkommene Gegenwart Gottes, den festen Grund für seine und unsere Rettung. Und Johannes der Täufer sagt in Johannes 3, Vers 30 über Jesus, sein Einfluss muss wachsen, meiner muss abnehmen. Wenn wir wissen wollen, wie unser Leben gelingen kann, von der Jugend an bis ins Alter, in allen Bereichen unseres Lebens, privat, beruflich, in der Gesellschaft, wenn wir wissen wollen, wie wir Probleme bewältigen und anderen helfen, trösten, Beziehungen leben, Zukunft gestalten zu können, dann sollten wir die Antwort nicht aus allen möglichen menschlichen Weisheiten suchen, sondern auf Jesus schauen und von ihm lernen. Was die Weisheit Gottes in Christus beinhaltet, möchte ich in drei Punkten zusammenfassen. An Jesus können wir sehen und lernen, wie gelingendes Leben aussieht. Zum Beispiel Frieden zu haben, auch wenn es im Umfeld Unfrieden und Probleme gibt. Angst überwinden, trotz vieler Gefahren und mutig werden, geborgen zu sein, auch wenn weltliche Sicherheiten zerbrechen, zu lieben, auch wenn keine Gegenliebe da ist. Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden im Umgang mit Zeit, mit Gaben, mit materiellen Gütern und so weiter. Frei zu sein von Lasten der Vergangenheit, wie Schuld, Enttäuschungen, seelischen Verletzungen und so weiter. Die Gegenwart zu leben, sinnvoll leben, zufrieden und dankbar zu sein. Hier wird uns ein Weg gezeigt, der uns nur Gutes bringt und nichts wegnimmt, der uns innerlich reich macht. Da gibt es immer wieder Neues zu entdecken, ein ganzes Leben lang. Man braucht die menschlichen Weisheiten nicht. In Christus ist alles und vieles mehr enthalten. Zweitens, Gott weiß, wenn den Menschen ihr Leben wirklich gelingen soll, dann brauchen sie dafür meine Kraft. Die Kraft des Geistes Gottes, den Heiligen Geist. Das ist ein wichtiger Unterschied zu allen anderen Lebensweisheiten. Bei ihnen wird uns etwas vorgelegt, ein Weg gezeigt, und dann sollen wir es mit unserer Kraft erreichen. So ist es bei den alten Griechen, in asiatischen Religionen, in neuen philosophischen und religiösen Konzepten. Bei Gott ist das nicht so, dass er uns in Jesus nur als Vorbild gibt und dann sagt, ihr habt einen Weg für ein gelingendes Leben, ein Beispiel meine Weisheit und jetzt strengt euch mal an. Leben danach, lebt danach, handelt moralisch gut nach den Geboten, betet, dann klappt das schon, sondern Gott schafft die Verbindung zwischen ihm und uns selbst, damit seine göttliche Kraft in uns und durch uns wirken kann. Und drittens, Gott hält uns das Ziel des Lebens vor Augen, das Beste, was es gibt. Das Ziel unseres Lebens liegt nicht in dieser Welt, nicht darin, dass wir immer mehr wissen, dass wir immer mehr menschliche Weisheit oder Reichtümer erlangen, weltliche Sicherheiten oder andere weltliche Dinge ansammeln, sondern es liegt in der Ewigkeit, dass wir die vollkommene Gemeinschaft mit Gott erleben. Was wir jetzt glauben und in Ansätzen mit Gott erleben, das werden wir dann in aller Vollkommenheit erfahren. Was bedeutet das für uns jetzt? Wir müssen lernen, Jesus zu lieben, sehnsüchtig zu werden nach mehr Gemeinschaft mit ihm, hungrig zu sein nach Gottes Weisheit, neugierig davon mehr zu erfahren, unseren Verstand, unsere Kraft, alles nutzen, damit sie immer mehr unser Leben bestimmt, beten, dass Gott uns die richtige Erkenntnis gibt, die Kraft, das Richtige zu tun und uns immer wieder ausrichtet auf den richtigen Weg und das Ziel. Paulus sagt einige Verse vorher, für Juden ist das eine Gotteslästerung, für die anderen barer Unsinn. Aber alle, die von Gott berufen sind, erfahren in dem gekreuzigten Gott, Jesus, Gottes Kraft und erkennen in ihm Gottes Weisheit. Was ist Jesus für dich? Wo suchst du die Weisheit für ein gelingendes und sinnvolles Leben? Amen. Herr Jesus, ein schönes Wort heute Morgen für uns, das uns wieder klar macht, christlicher Glaube, Nachfolge, christliches Leben ist für uns eine Herausforderung. Auch das ist nicht einfach, das hat uns die Bibel nicht gesagt. Aber in den Schwierigkeiten hast du uns gesagt, habt Vertrauen zu mir, ich werde es wohl machen. Und dafür können wir immer wieder danken. Gott, der Herr, wird es wohl machen. Amen. Amen.
Danke, Rolf, für dein Wort.
Das ist nicht mein Wort.
Gottes. Du warst ein gutes Werkzeug. Und Gott hat durch dich heute Morgen gesprochen. Ja, die Weisheit, unsere Weisheit hat Grenzen, aber die Weisheit Gottes, die ist ewig. Wir wollen jetzt Antwort geben auf das Gehörte.